20 Sekunden Werbung und dann geht's aber wirklich los. Du willst wissen, wohin sich Fitness und Gesundheit entwickeln? Dann komm zum FIBO-Kongress. Top-Speaker, neueste Erkenntnisse, starke Impulse. Sicher dir jetzt dein Ticket für den FIBO-Kongress. Danke für eure Geduld und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness im Ohr. Ich freue mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Janosch und ich habe heute wieder ein hochspannendes Thema für euch dabei. Und zwar ging es darum, wir hatten ja über den DSSV die Image-Studie gemacht und uns ist da aufgefallen, bei der Frage, wem, welcher Berufsgruppe schreiben Sie gewisse Gesundheitskompetenzen zu, dass da der Sport- und Bewegungstherapeut sehr hoch bewertet wurde, also in der wahrgenommenen Kompetenz, und der Trainer nicht so stark wahrgenommen wurde, was uns dann auch natürlich ein bisschen stutzig gemacht hat, weil eigentlich ist ja der Trainer der Mensch im Fitnessstudio, der den Leuten hilft, gesünder und fitter zu werden. Und wir haben uns das Ganze mal genauer angeschaut und wollen heute über das Berufsbild des Sport- und Bewegungstherapeuten sprechen. Ich mache das wie immer nicht alleine, sondern habe mir einen sehr hochkarätigen Gast eingeladen, nämlich den Professor Dr. Arne Morsch von der Hochschule. Herzlich willkommen, Arne.
Vielen Dank für die Einladung.
Super. Du bist ja auch ein sehr wichtiger Wegbegleiter dieses Berufsbildes. Und vielleicht wollen wir vorab einmal den Hörern einmal kurz erklären, wer du bist, was du so machst. Und da würde ich das Wort auch ganz gerne an dich übergeben. Stell dich gerne einmal vor.
Ja, mein Name ist Arne Morsch. Ich leite den Fachbereich Gesundheitswissenschaft an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Wir haben ein vielfältiges Studienangebot im Bereich der Sport- und Bewegungstherapie. Ich bin nicht nur ein Wegbegleiter der Sport- und Bewegungstherapie, ich bin selbst Sport- und Bewegungstherapeut.
Sehr schön. Weißt du, wovon du sprichst.
Ich habe sehr lange in der Praxis gearbeitet, obwohl ich jetzt auch schon wieder lange aus der Praxis raus bin und seit 2004 auch die ganze Entwicklung der Hochschule mit begleitet habe und aber auch 10 Jahre eigene Praxiserfahrung in der Sport- und Bewegungstherapie in einer relativ großen Rehabilitationseinrichtung miterfahren habe.
Sehr schön. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Dein Terminplan ist ja auch ordentlich gefüllt und dass wir heute den Podcast hier aufnehmen dürfen.
Ja, das ist sehr schön, dass der gefüllt ist, denn unser neuer Studiengang Sport- und Bewegungstherapie, der wird sehr gut angenommen und ist immer noch nicht, also die erste Kohorte ist noch in Gange und entsprechend sind wir auch noch am Entwickeln der letzten Studienmodule und da ist viel Arbeit zu tun.
Das glaube ich. So, wir wollen mal für unsere Zuhörer, die lieben Studiobetreiberinnen und Betreiber da draußen und auch die Trainer erstmal abholen und erstmal erklären, was genau ist denn der Sport- und Bewegungstherapeut und wie kam es zu diesem Berufsbild? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Du hast eben gesagt, die Trainer in Fitnesseinrichtungen würden nicht so oder anders in der Kompetenz wahrgenommen werden wie ein Sport- und Bewegungstherapeut. So sehe ich das eigentlich gar nicht. Ja, ein Trainer hat einfach eine andere Funktion. Ja, und jeder weiß, wenn ich einen Trainer habe, dann, du hast das schöne Beispiel gebracht, der Leistungsfähigkeit. Das kann ein Trainer gut, er hält mich gesund und er hält mich leistungsfähig. Ein Sport- und Bewegungstherapeut setzt ein paar Schritte später erst an. Ganz, ganz viele Menschen in Deutschland haben arge gesundheitliche Probleme. Ja, das fängt bei leichteren Sachen an, wie Übergewicht, Bluthochdruck und so weiter. Das geht aber hin bis zu schweren manifesten Erkrankungen. Und man weiß sehr gut, dass Sport und Bewegung und gezieltes Training halt sowohl zur Linderung dieser Probleme als auch zur Verhinderung von Krankheiten beziehungsweise zur Behebung von Krankheiten sehr gut beitragen kann. Und das ist die Aufgabe eines Sport- und Bewegungstherapeuten. Mhm. Also er setzt dann an, wenn Menschen manifest krank sind. Deshalb muss er auch ärztliche Diagnosen verstehen können. Er muss die wissenschaftliche Evidenz kennen, was wirkt wann, ja, bei welcher Erkrankung wirkt welche Intervention. Und das muss er in der Praxis anwenden können. Deshalb braucht er da viel, viel Kompetenz in dem medizinischen Bereich und auch in der würde mal sagen, in der Trainingsmedizin.
Mhm. Und der, die, so bei der Deutschen Hochschule, bei der du tätig bist, kommt ja originär aus dem Fitnessbereich, aus der Fitnessbranche. Wie kam es dann dazu, dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt einen neuen Studiengang, Bachelor und Master ist ja auch in der Mache, dass man sagt, okay, wir ergänzen jetzt auch das Portfolio um den Sport- und Bewegungstherapeuten. Was war der Grund?
Vielleicht hängt es auch ein Stück weit mit meiner eigenen Historie zusammen. Ja. Wir hatten uns am Anfang, wie du sagst, wirklich auch so ein bisschen abgegrenzt. Ne? Haben gesagt, okay, wir machen Training, ja, und das Therapieren lassen wir den Therapeuten. Ja. Die Übergänge sind aber eigentlich fließend. Ja. Und das habe ich natürlich in meiner beruflichen Vergangenheit sehr gut kennengelernt. Wir hatten zum Beispiel einen Studienschwerpunkt rehabilitatives Training und präventives Training. Und dann fragt man sich, ja, warum kann das denn ein Trainer? Warum kann ein Trainer kein präventives Training? Können die auch? Also der Mehrwert einer zusätzlichen Qualifikation, einer Sport- und bewegungstherapeutischen Ausbildung, der ist da nicht rübergekommen. Mhm. Und mit dem neuen Studiengang ist eigentlich auch ein neues Berufsfeld entstanden. Ja, also der Sport- und Bewegungstherapeut, ich habe es eben schon gesagt, setzt einfach bei kranken Menschen an und hilft mit trainingstherapeutischen Maßnahmen, diese Erkrankungen zu lindern oder zu beseitigen. Mhm. Ja? Und angefangen haben wir mit dem Themenfeld Sport- und Bewegungstherapie schon vor mittlerweile 10 Jahren.
Ja, und ach, so lange schon?
Okay. So lange gibt es schon, ja. Aber nicht erst qualifizierend. Mhm. Und ich habe eben schon gesagt, einleitend, ich bin selbst Sport- und Bewegungstherapeut. Mhm. Ja, bin eigentlich Sportwissenschaftler oder noch klassischer Diplom-Sportlehrer, so muss ich das sagen. Das war noch ein primär pädagogisch ausgerichtetes Studium. Und als ich dann in der Reha angefangen habe, habe ich gemerkt, ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung von Reha. Mhm. Ja, was machst du denn jetzt? Und damals war der DVGS, der Deutsche Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie, noch ein sehr, sehr junger Verband und hat schon vor über 30 Jahren postgradual, also im Anschluss an ein reguläres Studium, hat er eine therapeutische Weiterqualifikation angeboten, nämlich der Sport- und Bewegungstherapeut DVGS. Und das habe ich gemacht und habe dann halt auch gemerkt, aha, dir fehlt ja wirklich noch ganz viel Wissen, um kranke Menschen begleiten zu können. Denn das ist ja auch nicht so trivial. Mhm. Kann ja auch sein, dass man mit Sport und Bewegung jemandem nichts Gutes tut, wenn man nicht weiß, was man macht. Ja? Und so ist es dann weitergegangen. Ich konnte diese Erfahrung, ich bin auch seit über 30 Jahren Mitglied im DVGS jetzt mittlerweile.
Also ja? Ehrenmitglied dann auch schon.
Ja, Ehrenmitglied.
Stammmitglied.
Noch nicht ganz, aber wie gesagt, bin dann auch im Verband drin geblieben, dadurch, dass ich meine Weiterqualifikation in dem Bereich Orthopädie und internistische Erkrankungen dort gemacht habe. Und wir haben dann auch nochmal Kontakt zu dem Verband aufgenommen, weil der Verband hat die Aufgabe, die Qualität von Ausbildungen, er kooperiert also mit Hochschulen auch und Ausbildungsinstitutionen und hat die Aufgabe, die Qualität dieser Ausbildung zu sichern. Mhm. Das heißt, der DVGS hat ein eigenes Curriculum, wo drin steht, was muss denn ein Sport- und Bewegungstherapeut können und wissen. Und dieses Curriculum haben wir in unsere Ausbildung integriert. Und dadurch, dass wir nach Curriculum ausbilden, haben hinterher unsere Absolventen auch die Möglichkeit, sich die Qualität ihrer Ausbildung an unserer Hochschule entsprechend absichern zu können. Mhm. Und dann gibt es, wenn man jetzt zum Beispiel im Indikationsbereich Orthopädie ausgebildet wird, zusätzlich zum Zeugnis von der Hochschule, besteht auch die Möglichkeit, sich dann das Zertifikat über den zuständigen Fachverband abzuholen. Und man darf sich dann auch ein Leben lang zum Beispiel Sport- und Bewegungstherapeut, Orthopädie, DVGS nennen.
Mhm. Also dann nochmal für mich kurz zum Zusammenfassen, auch für die Hörer. Also man hat quasi den Abschluss Bachelor of Arts als Beispiel und dann aber zusätzlich noch eine therapeutische Zulassung.
Bachelor of Arts ist jetzt unser ganz neues Baby, will ich es mal nennen. Ja. Ja. Aber bleiben wir erstmal vielleicht bei der Weiterqualifikation. Mhm. Es hat jemand ein sportwissenschaftliches Studium gemacht, kommt zu uns an die Hochschule und sagt, ich will mich im Bereich der Sport- und Bewegungstherapie weiterqualifizieren, dann geht das und im Anschluss an die Ausbildung holt er sich beim DVGS das Zertifikat ab. Ja.
Okay, finde ich super spannend. Und mit dem DVGS, die Kooperation, die ist auch sehr eng. Also da die besteht auch in Zukunft, wird die fortbestehen
die
als wird, Partnerschaft?
Ja, die ist sehr eng. Die ist eigentlich von Anfang an eng und vertrauensvoll und transparent gewesen und wird eigentlich immer enger. Und ist im letzten Jahr ist die so weit fortgeschritten, dass wir jetzt auch im Bereich der Ausbildung exklusiver Bildungspartner vom DVGS sind für den Bereich der Sport- und Bewegungstherapie.
Okay, dann herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Ist auch eine besondere Auszeichnung. Okay, was mich einmal interessieren würde, was genau macht denn der Sport- und Bewegungstherapeut? Also man kennt ja den Physiotherapeut, wo auch viele Kooperationsfelder sind mit der Fitnessbranche. Was genau macht denn der Sport- und Bewegungstherapeut?
Okay, jetzt in Abgrenzung zum Physiotherapeuten?
Nee, in Abgrenzung, vielleicht gehen wir nochmal auch wirklich das Thema Trainer ja. Und Sport- okay. und Bewegungstherapeut. Okay.
Also, dass Bewegung gut ist, das kennt man eigentlich aus der Schule schon. Jeder kriegt dann, selbst die Kinder kriegen dann gesagt, geh mal wieder vor die Tür und spiel mal was.
Geh mal raus.
Geh mal
raus an die frische Luft.
Wenn ein Erwachsener zum Arzt geht, dann sagt der Arzt, Sie müssen sich aber ein bisschen mehr bewegen. Mhm. Ja? Aber damit ist eigentlich gemeint Alltagsaktivität. Mhm. Ja? Also Bewegung, Bewegungsförderung hat verschiedene Facetten. Das eine ist so, ich würde es mal nennen, als eine Bewegung als Teil der Lebensführung. Mhm. Dazu gehört vielleicht dann auch mal einen Hund spazieren gehen. Du hast auch einen Hund. Ja? Mhm. Da braucht man ja keine Anleitung für. Ne? Da braucht man höchstens eine Anleitung, wie man mit dem Hund spazieren geht, ja, also Hundeschule, aber keine Anleitung, wie man das selber bewerkstelligen soll.
Ja, oder damals hieß es ja, wir sollen Gartenarbeit machen, als wir die Studios zugemacht haben.
Das ist ja auch nicht so blöd, aber man braucht da auch da für die Gartenarbeit keine Anleitung, sondern es ist Teil der Lebensführung und orientiert sich in der Regel an wissenschaftlichen Bewegungsempfehlungen. Mhm. Da sagt die WHO zum Beispiel 150 Minuten moderate körperliche Aktivität in der Woche. Und da zählt dann alles dazu. Mhm. Das ist richtig, das ist wichtig, aber die vielfältigen gesundheitlichen Effekte, die körperliche Aktivität und Training haben kann, die bleiben dadurch, werden dadurch nur im Ansatz tangiert. Heute sitzt alles den ganzen Tag nur noch vorm Computer. Kommt dazu, die Handyzeiten bei den Jugendlichen kann man auch jeden Tag in der Zeitung nachlesen. Und dadurch, dass man den ganzen Tag sitzt, muss man den Anteil körperlicher Aktivierung vielleicht ein bisschen auf ein Zeitfenster komprimieren. Und da weiß man, dass die Evidenz für ein körperliches Training hinsichtlich gesundheitlicher Effekte, also morphologische Anpassungserscheinungen, wenn man jetzt ein Ausdauertraining macht, wird der Herzmuskel kräftiger, ja? Das Herz schlägt ökonomischer. Bei der wenn man Muskeltraining macht, führt das eben zum Muskelwachstum. Mhm. Und das kann man in der Regel nicht ohne professionelle Anleitung. Und deshalb haben wir auch verschiedene Studiengänge mit verschiedener Schwerpunktsetzung, aber alle Studiengänge haben immer das Thema Trainingswissenschaft drin, alle Bachelorstudiengänge. Mhm. So, dort wird man angeleitet, eben wie man jemanden zu einem regelmäßigen Training eben motiviert und aktiviert und wie man das Training eben in den verschiedenen Bewegungsfeldern auch entsprechend aufbaut.
Mhm.
Ein Sport- und Bewegungstherapeut, ich habe das eben eigentlich schon beantwortet, ist jetzt halt einfach später an. Ja, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die vielfältige körperliche Erkrankungen haben. Wenn man sich die Krankheitsstatistiken anguckt, dann kennt man die zentralen Erkrankungsgruppen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Muskel-Skelett-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, psychische Erkrankungen, Krebserkrankungen. Die wissenschaftliche Evidenz ist eindeutig, dass alle diese Krankheiten über körperliche Aktivierung gelindert oder halt auch vollständig geheilt werden können. Ja?
Mhm.
beziehungsweise, dass sie ähnliche Effekte haben wie die Einnahme von Medikamenten. Ja? Und es ist eigentlich schlimm und es begleitet mich auch seit 30 Jahren in meinem Berufsleben, dass körperliche Aktivität, Training, Sport, Bewegungstherapie nicht einen höheren Stellenwert einnimmt in der Behandlung zentraler Erkrankungen. Mhm. Es ist halt so, wenn man zum Arzt geht, der Arzt empfiehlt in der Regel nicht, mach Sport- und Bewegungstherapie, sondern wenn...
Das sagt hier das Ibu.
Ja, genau.
Nimm die nicht zu lange.
Verordnet ein Schmerzmedikament und dann gleich noch ein Magenmittel dazu, damit der Magen nicht drunter leidet. Mhm. Aber auf die Idee zu kommen, es muss wirklich auch nicht nur 6-mal Krankengymnastik verordnet werden, sondern es ist wirklich ein systematisches Training erforderlich, das dann auch möglichst unter Anleitung durchgeführt wird von einem Sport- und Bewegungstherapeuten, der sich dann irgendwann überflüssig macht und nicht mehr benötigt wird, weil der Patient, es ist dann ein Patient, wenn er Probleme hat, weil der so viel Eigenkompetenz jetzt hat und er braucht dann eben nur noch irgendwann die Anleitung von einem Trainer, damit der einen Trainingsplan ab und zu mal umstellt.
Der das dann macht. Genau, wenn wir jetzt nochmal auf den Bewegungstherapeuten und den Trainer eingehen, also Therapeut ist ja immer verbunden mit einem Krankheitsbild, also ich habe eine Beschwerde, deswegen muss ich zum Therapeuten gehen.
Also ein Sport, vielleicht kurz, ganz kurz.
Ja, gerne.
Ein Sport- und Bewegungstherapeut arbeitet in der Regel auf der Grundlage einer ärztlichen Diagnose. Mhm. Ja, in den Reha-Kliniken ist es so, dann kommt der Patient an, dann hat er seinen Patientenhefter dabei, da steht die Arbeitsdiagnose drin. Mhm. Und dann weiß der Sport- und Bewegungstherapeut, wo er anzusetzen hat. Aber okay, er muss die Diagnosen verstehen.
Mhm. Genau, und das könnte sein Bluthochdruck oder Fettleibigkeit oder...
Bei den internistischen Erkrankungen, genau, entweder Stoffwechselerkrankungen, Diabetes mellitus oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hat einen Herzinfarkt gehabt oder bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen hat eine Endoprothese gekriegt, ja, ein künstliches Hüftgelenk gekriegt und oder bei den psychischen Erkrankungen, hat eine Depression, ja. Und bei den Krebserkrankungen auch alles möglich.
Ja, genau. Und das heißt dann, sorry, nochmal von der Einordnung, dass der, also mit einem Krankheitsbild würde man eher zum Sport- und Bewegungstherapeuten geben. Und wenn man aber einen präventiven Ansatz oder ein Motiv hat, ich möchte gut aussehen, ich möchte mich fit fühlen, bin aber an sich gesund, dann würde ich eher zum Trainer gehen oder ist das auch?
So kann man es sagen, ja. Mhm. Trainer entwickelt, im Fußball hat man auch einen Trainer, der entwickelt die Spieler auch. Nicht nur, dass sie gut aussehen, die Fußballer wollen zwar alle gut aussehen, die zeigen ja auch öfter mal Oberkörper frei.
Ne? Das dürfen sie ja nicht mehr.
Sieht man das ja auch, dass die Jungs mittlerweile durchtrainiert sind bis ins Letzte. Und dafür haben die einen Konditionstrainer, dafür haben sie einen Athletiktrainer und der sorgt dafür, genau. Und die haben aber auch Sport- und Bewegungstherapeuten, nämlich dann, wenn sie verletzt waren und wieder aufgebaut werden müssen und zum Sport zurückgebracht werden müssen.
Mhm. Sehr gut. Ich würde ganz gerne noch mal auf die Image-Studie blicken, weil da haben wir auch die Abfrage gehabt, also da haben wir die Nichtmitglieder, also die Gesellschaft genannt, in Form von Menschen, die nicht Mitglied in einem Studio sind und haben auch gefragt bei gewissen Krankheitsbildern, wem schreiben sie die höchste Kompetenz zu, dass sie ihnen helfen können. Und gerade bei orthopädischen Erkrankungen hat man Rückenschmerzen als Beispiel, Rückenzuckt, wer kann dir helfen? Und da war es so, dass die Sport- und Bewegungstherapeuten in der Kompetenz sehr hoch wahrgenommen, also sehr kompetent wahrgenommen werden. Da haben 2/3 der Befragten gesagt, ja, der kann mir helfen. Beim Trainer war es so, dass wir ungefähr 1/3 der Leute hatten. Ist das für dich jetzt eine überraschende Erkenntnis oder sagst du, nee, ist ja logisch, weil Therapeut ist dann, wenn eine Beschwerde vorliegt oder ein Krankheitsbild, Rückenschmerzen in dem Fall, oder sagst du, nee, der Trainer, der kann da eigentlich auch agieren, indem man eine Lebensstilintervention macht und sagt, okay, trainiere regelmäßig, dann tritt das weniger auf.
Das hängt natürlich jetzt, was du jetzt am Schluss gesagt hast, hängt natürlich so ein etwas vom Erkrankungsbild ab. Ja. Ne? Aber vom Grundsätzlichen her, die erste Frage war ja, warum ist das so? Warum wird dem Sport- und Bewegungstherapeuten eine höhere Kompetenz zugeschrieben als nur einem Trainer? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es in der einen oder anderen Einrichtung dann auch die Erfahrung gemacht wurde, dass bei spezifischen Gesundheitsproblemen, Ja? Es kommt jemand und sagt, wir haben so vor 4 Monaten eine künstliche Hüfte eingebaut, was soll ich denn jetzt machen? Und wenn der Trainer dann sagt, das weiß ich auch nicht so genau, gehen Sie erstmal zum Arzt und fragen Sie mal Ihren Arzt, ob Sie hier trainieren dürfen. Ja?
Dann, ja, das ist ja oft auch so dieses Haftungsthema. Ich will da nicht reingehen, ja, weil ich kenne mich zu wenig aus. Nachher mache ich was kaputt und der verklagt mich.
Der zweite Teil deiner Antwort war, ich kenne mich nicht richtig aus. Ja. Ja, das ist ja das Wesentliche. Also ein Sport- und Bewegungstherapeut muss auch immer wissen, was darf ich nicht machen? Mhm. Was darf ich vielleicht auch bei einer künstlichen Hüfte nicht machen? Mhm. Ja, oder wie muss ich es machen? Ne? Ich glaube, das ist auf der einen Seite ein Vertrauensvorschuss, des Begriffes Therapeut, Sport- und Bewegungstherapeut. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite ist es so, dass das mittlerweile schon so ist, wie ist der Weg eines Patienten? Ein Patient hat ein orthopädisches Problem, er geht zum Arzt. Dem Arzt, das hat man in der Image-Studie auch gesehen, wird schon eine hohe Kompetenz zugeschrieben, ne? Logisch. Ja. Was macht der Arzt? Er schickt ihn zum Physiotherapeuten. Ja? Physiotherapeut legt Hand an, die arbeiten mehr mit den Händen, zeigt aber vielleicht auch schon die ein oder andere Übung, wo er sagen kann, muss auch ein bisschen trainieren und haben vielleicht auch schon einen Eigenzahlerbereich. Und in vielen physiotherapeutischen Einrichtungen arbeiten dann, die so einen Trainingsbereich haben, arbeiten auch viele Sport- und Bewegungstherapeuten oder in ambulanten Reha-Zentren oder in stationären Reha-Kliniken, sodass vielen, die gesundheitliche Probleme haben, der Begriff Sport- und Bewegungstherapeut oder der Beruf Sport- und Bewegungstherapeut auch durchaus geläufig ist. Mhm. Also auf der einen Seite ein Kompetenzvorschuss aufgrund des Begriffs. Auf der anderen Seite glaube ich, dass viele, die aus gesundheitlichen Gründen den Weg in ein Fitnessstudio suchen, auch Vorerfahrungen gemacht haben im Bereich der Rehabilitation. Und dort arbeiten ja ganz viele Sport- und Bewegungstherapeuten.
Mhm. Ja, das haben wir auch, gerade wenn man mal beim Physiotherapeut bleibt, bekommst du dann ein Rezept für die Physiotherapie, hast dann die Behandlung, hast dann noch ein paar Hausaufgaben, sage ich mal, oder Übungen. Das ist ja dann aber beendet und also die Physiotherapie ist ja endlich oder das Rezept. Ja. Und danach ist ja häufig der Fall, dass der Mensch wieder in sein altes Muster verfällt und quasi alles von vorne losgeht, bis er dann schließlich dann wieder, einfach dadurch, dass keine dauerhafte Intervention stattfindet, er irgendwann wieder dann zum Arzt geht, der sagt, okay, dann gehst du nochmal hin, das hat dir ja geholfen, also die Symptome wurden ja dann gemildert, aber die Ursache ist ja eigentlich der Punkt, wo wir ansetzen wollen.
Ja. Der Sport- und Bewegungstherapeut setzt ja darüber hinaus auch an. Ne? Ist vollkommen richtig, was du sagst. Physiotherapie ist eine temporäre Leistung, die auch budgetiert ist und insofern...
Die übrigens sehr wertvoll ist. Also wir wollen hier keine Physiotherapeuten diskreditieren. Wir sind sehr dankbar, dass dieses Berufsbild da ist.
Ich gehe immer zu meinem Sohn. Mein Sohn ist Physiotherapeut.
Okay, das ist praktisch. Gibt es das Gratis-Rezept?
Ja. Insofern, wie du sagst, ist das nichts gegen die Physiotherapeuten. Ganz im Gegenteil. Da die heilenden Hände werden ja von Patienten in der Regel sehr, sehr geschätzt. Mhm. Aber irgendwann ist es ja so, legt der Physiotherapeut keine Hand mehr an. Mhm. Und dann muss es ja weitergehen. Und das muss in der Regel so sein, dass das ein angeleitetes, weitergehendes Training ist und das möglichst dann auch dauerhaft durchgeführt wird.
Mhm. Ja. Würdest du sagen, dass das ein Fehler im Gesundheitssystem ist oder eine Lücke, die vielleicht noch nicht geschlossen ist, die das Gesundheitssystem so an sich, wie es da ist, wahrscheinlich auch nicht schließen wird, dass man reingeht? Oder sagst du auch, vielleicht gibt es auch mal größere Überlegungen, eine Reform anzustreben?
Größere Überlegungen, eine Reform anzustreben. Ich bin seit 1993 in diesem Bereich drin. Mhm. Also da habe ich angefangen, in einer krachneuen Reha-Klinik als Sport- und Bewegungstherapeut zu arbeiten oder durfte dort als Sport- und Bewegungstherapeut arbeiten. Und seit über 30 Jahren ist die Sport- und Bewegungstherapie in der stationären und ambulanten medizinischen Rehabilitation der zentrale Bestandteil der Therapie. Mhm. Ja, das ist das Standbein. Die allermeisten therapeutischen Interventionen finden in dem Bereich Bewegung statt. Ja? Und die allermeisten Patientenkontakte haben die Sport- und Bewegungstherapeuten in den Einrichtungen. Und jetzt haben wir ein Gap zum ambulanten Bereich. Das heißt, der Patient lernt in der Therapie die Sport- und Bewegungstherapie kennen. Und dann fragt er, was soll ich jetzt hinterher machen? Und dann gibt es kein vergleichbares Heilmittel, das von Sport- und Bewegungstherapeuten abgegeben werden darf. Und das hat damit zu tun, dass der Sport- und Bewegungstherapeut kein reglementierter Beruf ist, wie das zum Beispiel beim Physiotherapeuten der Fall ist. Und ich sag mal, jetzt hat man nochmal die Situation, dass man, das ist auch gut, als gut zu werten, dass es die Möglichkeit gibt der gerätegestützten Krankengymnastik. Mhm. Ja. Es bleibt aber dabei, ist eine gerätegestützte Krankengymnastik. Ja. Und auch die ist zeitlich begrenzt. Und auch da muss es hinterher wieder weitergehen. Und diesen Gap hat man, dass bis heute die Sport- und Bewegungstherapie noch keinen vergleichenden Stellenwert in der ambulanten Versorgung hat, wie es das in der stationären ambulanten medizinischen Rehabilitation hat. Und das ist sehr, sehr schade, ja, weil es ein vergleichsweise günstiges Heilmittel ist.
Okay. Gibt es da einen Grund? Also ich meine, du bist jetzt auch schon Dekaden in dem Thema drin und beschäftigst dich. Also es geht ja, Heilmittelkatalog ist ja okay, Krankheitsbild, und das kann man machen, um zu intervenieren. Gibt es da einen Grund dafür, warum das nicht ist? Oder ist das einfach...
Ich habe es eben gesagt, damit ein Heilmittel abgegeben werden darf, müssen gewisse gesetzliche Voraussetzungen erfüllt sein. Und es dürfen nur gewisse Berufsgruppen, es dürfen nur die Heilmittelerbringer. Und der Sport- und Bewegungstherapeut ist zwar ein fester Bestandteil des Therapeutenteams im stationären und ambulanten, in der ambulanten Rehabilitation, stationären ambulanten Rehabilitation, aber er ist kein Heilmittelerbringer, wie das der Physiotherapeut ist oder der Psychotherapeut oder der Ergotherapeut oder der Logopäde oder der Arzt im ambulanten Sektor. Mhm. Das ist das Problem.
Okay. Und das müsste dann das Bundesgesundheitsministerium, also Frau Wagen wäre da eigentlich die Ansprechpartnerin?
Ja, es müsste eine eigene Abrechnungsziffer entwickelt werden. Ja.
Okay, okay. Genau. Dann mal Grüße nach Berlin an Nina Wagen. Vielleicht hört sie den Podcast, dann könnten wir die Diskussion ja gerne fortführen.
Also ich kann das ja an meinem Beispiel festmachen. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Das ist vielleicht ganz, ganz witzig. Ich habe 1991 mein Studium abgeschlossen. Mhm. Ja? Und mittlerweile, damals, dann 1906, damals gab es schon Präventionskurse. Die durftest du als Diplom-Sportlehrer, dafür wurdest du ausgebildet, ganz normal machen. Ja? Mhm. Dann hat 1996 der damalige Gesundheitsminister Seehofer die Prävention abgeschafft. Dann hat man gesagt, in den Kuren, da passiert ja ohnehin nichts. Die tanzen nur rum und machen Tango statt Fango. Das war damals der Spruch. Es sind viele Reha-Kliniken auch geschlossen worden. Und irgendwann Anfang der 2000er hat man nochmal die Prävention ausgekramt. Und dann hat das angefangen mit diesen Paragraph 20-Kursen. Mhm. Ich bin seit 30 Jahren Sport- und Bewegungstherapeut. Ich bin promovierter Sportwissenschaftler. Und wenn ich mich jetzt bei der zentralen Prüfstelle Prävention versuchen würde, listen zu lassen, ob ich die Voraussetzungen erfülle, einen Präventionskurs machen zu dürfen, also ich sage mal jetzt mal Nordic Walking mit Gesunden durch den Wald, hätte ich vermutlich ein Problem, die Kompetenzen dafür nachzuweisen.
Ja? Weil du es formell nicht gelernt hast. Weil ich es formell
nicht mehr nachweisen kann, wie das vor 30 Jahren aufgebaut war. Und das ist halt das Problem auch dann, ne, im Bereich der Prävention.
Ja, also so schön in Deutschland hier unsere bürokratischen Abläufe da noch einmal zu haben. Okay, Arne, viele unserer Zuhörer sind Inhaberinnen oder Inhaber von Fitnessstudios oder auch Trainer, und wir wollen jetzt nochmal schauen, wir haben jetzt viel über den Gesundheitsbereich gesprochen, wie kann genau dieser Sport- und Bewegungstherapeut oder dieses Berufsbild in der Fitnessbranche eingebaut werden oder ergänzt werden, weil wir ja klassischerweise die Trainer haben, die auch gut ausgebildet sind über BSA, über Hochschule, über eine standardisierte Ausbildung. Wo passt da der Sport- und Bewegungstherapeut rein?
Also ich fange mal ein bisschen anders an, wenn ich darf.
Gerne, gerne.
Wir haben im letzten Jahr bei der Eckdatenstudie haben wir immer die Frage drin, wie positioniert sich eine Einrichtung? Ja? Mhm. Und dann antworten fast die Hälfte der Einrichtungen, wir positionieren uns im Bereich Gesundheit. Und die Sarah Kobel und ich haben uns dann die Frage gestellt, wenn sich so viele im Bereich Gesundheit positionieren, dann müsste sich das auch eigentlich in der Angebotsstruktur und in der Personalqualifikation widerspiegeln. So, das heißt, die Versorgungsmöglichkeiten, die das Sozialgesetzbuch bietet im Bereich Bewegung, müssen dort angeboten werden. Und es müsste das dafür, das Personal, das die Anbieterqualifikation dafür erfüllt, müsste auch vorhanden sein. Wir haben aber festgestellt, es ist nicht so. Ja? Also es spiegelt sich weder in der Angebotsstruktur wider, noch in der Personalqualifikation. So, und wenn man dann schaut, was müsste denn eine Einrichtung leisten und wen kann ich dafür einsetzen? Dann müssten Einrichtungen, die sich eindeutig in dem Bereich Gesundheit positionieren, auch entsprechende Angebote vorhalten. Was jeder kennt, Präventionskurse nach § 20 im Bewegungsbereich zum Beispiel. Ja? Mhm. Dort müssten dann die entsprechenden Sport- und Bewegungstherapeuten oder halt auch entsprechenden Übungsleiter, die die Voraussetzungen erfüllen, vorhanden sein, um das durchzuführen. Das sind dann, ist halt Rehabilitationssport. Das sind aber auch weitere ergänzende Leistungen wie Patientenschulungen, zum Beispiel bei Osteoporose oder therapeutische Rückenschule. Oder das sind Einzelverträge, die mit Krankenkassen abgeschlossen werden, die viele einzelne Krankenkassen halt auch haben im Bereich der besonderen Versorgung. Ja? Mhm. Und wir wissen, dass viele Einrichtungen das halt nicht machen.
Mhm.
Ja? Und dadurch halt auch nicht an diese Zielgruppen rankommen, die ihr gesundheitliches Päckchen mit sich tragen und genau deshalb in die Einrichtungen kommen. Ja? Und um diese ganzen Angebote es gibt sicherlich auch, muss nicht unbedingt Sport- und Bewegungstherapeut sein, um jetzt in Präventionskurs nach § 20 durchzuführen. Ja? Das kann auch ein Fitnessökonom, weil der auch trainingswissenschaftlich ausgebildet ist. Aber der Sport- und Bewegungstherapeut, der kann die ganze Palette. Ja? Angefangen von der Prävention über die Tertiärprävention, Rehabilitationsnachsorge und ist darüber hinaus qualifiziert, halt auch dann auch in therapeutischen Einrichtungen zu arbeiten. Ja? Auch wenn jetzt ein normales Fitnessstudio keine therapeutische Einrichtung ist, bringt er dort trotzdem im Rahmen seiner Ausbildung, trägt er so viele Kompetenzen in die Einrichtung rein, dass eben nicht die eben genannte Antwort kommt, wenn jemand mit einer Hüftendoprothese da aufläuft und sagt, ich bin vor 4 Monaten operiert worden, dass der Trainer oder der Therapeut dann antwortet, weiß ich auch nicht, geh erstmal zum Arzt.
Geh mal woanders hin.
Und geh mal zum Physiotherapeuten, frag den. Ja, sondern ja. Sport- und Bewegungstherapeuten werden ganz spezifisch in diesen Indikationsfeldern ausgebildet, im Bereich der Orthopädie, im Bereich der internistischen Erkrankungen, im Bereich der neurologischen Erkrankungen, um wirklich bei gesundheitlichen Problemen auch helfen zu können. Und durch diese Ausbildung tragen sie ganz, ganz viel Kompetenz in diese Fitness- und Gesundheitseinrichtungen rein, die sich das wiederum für eine Erweiterung des Angebotsportfolios dann wirklich im Gesundheitsbereich auch nutzen können.
Ja, das ist auch, also gerade nochmal das Thema Ektaanstudie, was du angesprochen hast, das ist ja oft ein Punkt, den wir auch diskutieren, weil, wie du sagst, ungefähr die Hälfte der Betreiber sagt, ich bin ein Gesundheitsstudio, ich positioniere mich in dem Bereich. In der Image-Studie haben wir wiederum rausgefunden, okay, die sagen zwar, sie positionieren sich im Bereich, nehmen aber eher die Annahme, Fitness ist gesund, ich biete Fitness an, also ergo, ich bin ein Gesundheitsstudio, ohne überhaupt das Angebot anzupassen. Und das ist auch, was wir in der Image-Studie gesehen haben, auch diese Zuschreibung der oder die wahrgenommene Kompetenz aus Sicht der Gesellschaft. Da ist definitiv Optimierungspotenzial vorhanden. Und wenn er dieser Beruf oder dieses Berufsbild es schafft, das zu schließen, dann sind wir natürlich sehr dankbar für. Arne, ich möchte noch mal auf ein Thema eingehen, nämlich, du hattest eingangs gesagt, dass der Sport- und Bewegungstherapeut auch Krankenkassenleistungen abrechnen darf. Was genau sind das für Leistungen, die er dann erbringen kann?
Also ich würde das Thema abrechnen, würde ich so ich würde es nicht Abrechnen nennen. Das führt immer zu Verwirrung, ne? Also ich habe eben gesagt, ein Physiotherapeut, der rechnet ab.
Ja.
Da gibt es beim Arzt ein Rezept, ja, dann bringt er es zum Physiotherapeuten. Der Physiotherapeuten rechnet direkt mit der Krankenkasse ab. Im Bereich der Sport- und Bewegungstherapie, das haben wir ja eben rausgearbeitet, läuft das ein bisschen anders ab, ne? Sondern es sind abrechnungsfähige Leistungen, die erbracht werden können. Und es hängt immer ein bisschen davon ab, welches Leistungsangebot das ist. Wenn man jetzt die typischen Präventionskurse nimmt, dann muss derjenige, der das durchführt, die Anbieterqualifikation erfüllen, also muss die Berechtigung haben, als Kursleiter das anbieten zu können. Und dann erfolgt die Abrechnung erfolgt eigentlich zwischen Teilnehmer und Einrichtung, und der Teilnehmer refinanziert sich bei seiner Krankenkasse. Ja? Mhm. Ne? Aber trotzdem ist es so, dass abrechnungsfähige Leistungen erbracht werden, dass es dann, ich habe es eben eigentlich schon aufgezählt, dass angefangen bei den Präventionskursen über Rehabilitationssport, über spezifische Patientenschulungen bei zum Beispiel im Rahmen von Disease Management Programmen, also zum Beispiel bei Diabetes, ja. Das sind spezifische Selektivangebote der Krankenkassen, oder das ist auch der Bereich der Rehabilitationsnachsorge der Deutschen Rentenversicherung.
Ja. Mhm. Genau. Du hattest ja auch mit Christoph Trampert einen Vortrag, ich glaube auf dem FIBO-Kongress war das, wo ich auch mal so ein Rechenbeispiel gemacht habe. Ich glaube, da ging es um RV-Fit, meine ich.
Nee,
oder war das ein anderes?
Nee, ging nicht um RV-Fit, da ist die Rentenversicherung jetzt gerade erst dabei, das nochmal entsprechend anzupassen.
Mhm.
Das war auf dem Aufstiegskongress.
Mannheim, ja.
Genau, in Mannheim war das gewesen, wo wir einfach mal so die Umsatzpotenziale verschiedener abrechnungsfähiger Leistungen, wo wir die dargestellt haben, ja. Und wenn man das jetzt mal nimmt, wenn man die Voraussetzungen erfüllt oder wenn man einen Präventionskurs anbietet und wo sich Versicherten eben oder die Versicherten von ihren Krankenkassen problemlos finanziert kriegen, dann und nimmt 8 Einheiten pro Kurs und hat so 12 Teilnehmer im Schnitt und verlangt dafür einen 100er, ja, dann ist das so, dass man etwa einen Stundenumsatz von 150 Euro hat, zum Beispiel.
Ja.
Ja, das ist ja nicht so schlecht.
Das ist überhaupt nicht schlecht. Ja. Also beim durchschnittlichen Beitrag von 50 ist das ein guter Wert.
Ja, und das ist auch der besondere Wert in der Therapie. Jetzt, also sowohl in Rehabilitationseinrichtungen als auch in Fitness- und Gesundheitseinrichtungen sind die Gruppenverfahren, für die Sport- und Bewegungstherapeuten halt auch besonders ausgebildet sind.
Mhm.
Ja. Und wenn man jetzt mal den Bereich der Rehabilitationsnachsorge nimmt, das ist das Programm TERENA, ja, die Trainingstherapeutische Rehabilitationsnachsorge der Deutschen Rentenversicherung Bund, dann liegen da pro Patient über ein halbes Jahr so Umsatzpotenziale von etwa 500 Euro, so über den Daumen.
Okay, das ist schon ordentlich, also weil es halt einfach machbar ist. Auch relativ einfach. Okay, lass uns noch mal drüber reden, dieses neue Berufsbild. Welche Chancen siehst du? Oder was sind so die Haupthebel, jetzt noch mal zusammengefasst? Viele Punkte haben wir schon genannt. Aber wenn du es jetzt noch mal kurz runterbrichst, was sind so die Hauptchancen dieses neuen Berufsbildes für die Fitnessbranche? Oder warum sollten sie die Leute in dem Bereich ausbilden?
Also, wenn man sich so die gesellschaftliche Entwicklung anguckt, ja, wir diskutieren tagtäglich über das Gesundheitssystem, wir diskutieren tagtäglich über die Rente, dann liegen in einem regelmäßigen körperlichen Training, in einer regelmäßigen körperlichen Aktivierung extreme Potenziale, ja, und alles diskutiert über die Gesundheitsausgaben in Deutschland, dass wir ein System haben, das unheimlich viel kostet, aber unterm Strich die Menschen nicht unbedingt gesünder macht, sondern bei Krankheit am Leben hält, sag ich mal.
Das ist ein schöner Begriff.
Dann steckt in dem Thema körperliches Training extrem viel Potenzial. Und ich habe es eben schon gesagt, wenn ich unser Bachelor, und wir haben ja diesen neuen erstqualifizierenden Bachelor-Studiengang, wo jetzt im Sommer die erste Kohorte fertig wird, in der übrigens auch meine Tochter drin ist.
Oh, ja. Liebe Grüße an der Stelle.
Ja. jetzt habe ich den Faden verloren, weiß ich nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Dann sehe ich für die Fitness- und Gesundheitsbranche da unheimlich viel Potenzial. Wir haben allein in dem Bachelorstudiengang, jetzt weiß ich es nochmal, 16 spezifische Module, wo die ausgebildet werden. Also ich sage jetzt mal 4 spezifische Module im Bereich orthopädischer Erkrankungen, 3 spezifische Module im Bereich der internistischen Erkrankungen, dann im Bereich der neurologischen Erkrankungen, sodass die eine Dreifachqualifikation haben und alleine dadurch so viel Kompetenz in die Einrichtung reingetragen wird, die wirklich in unserer Gesellschaft, glaube ich, sehr, 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 sehr viel Gutes bewirken können. Und da liegen die Potenziale. Aber es reicht halt nicht nur, sich Gesundheit aufs Schild zu schreiben, sondern es muss dann halt auch gelebt werden. Und wie eben schon gesagt, Gesundheit muss sich sowohl in der Personalqualifikation in Form von Sport- und Bewegungstherapeuten als auch in der Angebotsstruktur in Form von Angeboten für Zielgruppen, die ich mit einem normalen Fitnesstraining-Angebot nicht erreichen kann. Und dazu gehören die eben genannten.
Mhm. Sehr gut. Arne, dann danke ich dir schon mal ganz herzlich. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen sich weiter informieren möchte über den Sport- und Bewegungstherapeut, wo kann man das am besten machen?
Am besten bei uns in der Hochschule. Mhm. Bei uns sind die Kommunikationswege sehr, sehr kurze. Also wer es ganz schnell machen will, einfach www.dafpg.de. Ja, dort sind alle Studiengänge auch aufgeführt. Ja, dann bei uns anrufen. Wer mich persönlich sprechen will, der darf auch persönlich.
Darf hier nach Arne Morsch fragen.
Ja, jederzeit. Und wie gesagt, die Kommunikationswege sind bei uns sehr einfach und verlässlich.
Sehr schön. Dann auch nochmal an alle Hörer da draußen. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wenn ihr bei der Ektaan-Studie ankreuzt, Positionierung Gesundheit, bitte in die Shownotes gehen, einmal den Link anschauen und schaut mal, was da an Inspirationen und Informationen vorhanden ist. Und Arne, dir lieben Dank für die Zeit und liebe Grüße. Ciao.
Bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.